Ja. Übersetzung. Ich möchte euch ganz kurz den Zusammenhang geben. Hier geht es darum, dass die Empfehlung gegeben wurde, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Und jetzt wird die Frage gestellt, wer sind diese reinen Geweihten, die hier erwähnt werden? Im Kreis von rein Gottgeweihten ist es unmöglich, kommt die Antwort, dass über materielle Themen wie Politik und Soziologie gesprochen wird. Im Kreis reiner Gottgeweihter bezieht sich das Gespräch nur auf die Eigenschaften, die Form und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wird mit voller Aufmerksamkeit gepriesen und verehrt. Sogar ein Mensch, der mit der Existenz der absoluten Wahrheit verschmelzen will, gibt diese Vorstellung auf und entwickelt allmählich Anhaftung an den Dienst zu Vasudeva, wenn er Gemeinschaft mit rein Gottgeweihten hat und ständig solchen Gesprächen respektvoll zuhört. Shisha, ich glaube, es wird einfacher sein, wenn du hierher kommst, dann kriegst du den Schalltrichter der Fremdsprache nicht ab, wenn die übersetzt wird. Erläuterung. In diesem Vers werden die Merkmale eines reinen Gottgeweihten beschrieben. Der reine Gottgeweihte interessiert sich niemals für materielle Themen. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat seinen Geweihten streng verboten, über weltliche Dinge zu reden. Ramya Varta Nakahibe. Man soll nicht unnötigerweise über die Neuigkeiten der materiellen Welt reden und auf diese Weise seine Zeit vergeuden. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt im Leben eines Gottgeweihten. Ein Gottgeweihter hat kein anderes Ziel als Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, zu dienen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein wurde gegründet, um Menschen 24 Stunden täglich im Dienst des Herrn und mit seiner Verherrlichung zu beschäftigen. Und die Schüler in dieser Bewegung beschäftigen sich von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends mit der Entwicklung von Krishna-Bewusstsein. Sie haben im Grunde keine Gelegenheit, ihre Zeit zu verschwenden, indem sie über Politik, Soziologie und Tagesereignisse diskutieren. Diese Dinge werden ihren eigenen Lauf nehmen. Ein Gottgeweihter aber ist nur darauf bedacht, Krishna positiv und ernsthaft zu dienen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dieses 12. Kapitel aus dem 5. Kanto gibt eine Unterhaltung von Maharaj Rahugana mit Yadabharat wieder. Wir mögen uns ganz kurz erinnern, Bharata, der Kaiser Bharata hatte die Welt aufgegeben und sich der Verehrung Krishnas mit Mantren aus den Rigvedas hingegeben. Er hatte dazu das heilige Gandaki-Tal aufgesucht, an dem sich die Shalagram-Shilas des Herrn manifestieren. Das ist ein Ort, den ich in etwas mehr als einer Woche bereisen werde, wenn es mir dann erlaubt ist, das zu tun. Dort war er sehr weit fortgeschritten im Krishna-Bewusstsein. Das heißt, dass seine Augen immer feucht waren von Tränen. Aber nicht Tränen, dass es ihm leid tat, dass er sein Königreich mal aufgegeben hatte, sondern Tränen der Ekstase, der großen Anhaftung zu Krishna. Es heißt, dass er auf die Stufe der Bhava gekommen war, der ekstatischen Liebe zu Krishna. Wer kann jedoch die feinstofflichen Arrangierungen des Herrn verstehen? Er entwickelte eine Anhaftung an ein Reh, die bald sehr ungewöhnliche Formen annahm. Er konnte sich nicht mehr vorstellen, ohne das Reh zu existieren. Wenn das Reh mal einige Zeit nicht bei ihm war, wurde er unglaublich besorgt und suchte den Wald ab nach Spuren des Rehs. Und wenn er Spuren im Wald fand, dann sagte er: Mein lieber Erzplanet, nur weil du überzogen bist mit den Spuren meines Rehs, hast du überhaupt Vegetation. Seine Argumentation ist für unseren Gärtner und Devotees, die sich mit Landwirtschaft auskennen und vielleicht auch mit Forst, sehr interessant. Er argumentierte, dass die Bäume und die Sträucher nichts anderes sind als Haare der Mutter Erde, die sich aufgrund von Ekstase aufgestellt hatten. Nicht wie wenn ein Mensch Ekstase verspürt und die Haare ihm zu Berge stehen. So dachte er, weil mein Reh über den Erdplaneten gegangen ist, deswegen haben sich Bäume und Vegetation überhaupt bilden können. Vorher ist es das Ekstatische, sich zu Berge sträuben, der Haare vom Erdplaneten. Ihr müsst zugeben, das ist schon ein bisschen strong. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Nicht? So, zur Zeit des Todes hatte er deswegen einen Unfall. Er dachte an das Reh und das Reh erschien auch neben ihm, stupste ihn mit der feuchten Nase in die fieberheiße Seite und er gab den Körper auf und wurde ein Reh. Als Reh nun konnte er sich ständig an die Ergebnisse erinnern, die man hat, wenn man, sagen wir mal, materielle Gemeinschaft hat. Und so suchte er ganz bewusst die Gemeinschaft von Sadhus auf. Ihr müsst euch daran erinnern, er hatte, als er allein in die Wildnis ging, keine Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Er war alleine. Und jetzt dachte er sich, geschieht ihm das nicht noch einmal. Und er suchte also als Reh, denn er hatte noch seine Erinnerung an das vorangegangene Leben beibehalten, die Gemeinschaft von großen Sadhus aus und hörte, wie die über das Bhagavatam sprachen. Und dann kam auch für ihn der nächste Tod und er wurde wiedergeboren in einer Familie von Brahmanas. Sein Vater bemühte sich rührend um seine Erziehung, war aber bald gab es bald auf, wenn er ihm zum Beispiel beibrachte, dass man die Hände nach der großen Toilette wäscht. Hat Yadabharat die Hände vor der großen Toilette gewaschen und danach nicht. Der Grund für sein störrisches Verhalten war, dass er von der materiellen Gesellschaft seiner Brüder, er hatte sieben sehr heavy Brüder, alleingelassen werden wollte. Er verstellte sich somit und gab sich für einen unbelehrbaren Narr aus. So, es ist eine lange Geschichte, ich möchte sie hier ganz kurz halten, weil wir zum den wesentlichen Punkten unserer Morgenvorlesung kommen wollen. Er wurde dann als ein Sänftenträger, einer von vier Sänftenträger eines Kaisers ausfiel, von den anderen Sänftenträgern angeheuert und ohne Entgelt eigentlich, nicht angeheuert, aber wurde in den Dienst des Tragens der Sänfte von Maharaj Rahugana gestellt. Das gab ein großes Problem nach einiger Zeit. Obwohl Yadabharat stolz, also stark genug war und auch frei von Stolz, ihm machte das nichts aus, ein Sänftenträger zu sein, denn er war eine selbstverwirklichte Seele, die fest verankert blieb in ihren spirituellen Gedanken. Obwohl das also der Fall war, gab es einen Streit zwischen den beiden. Oder Rahugana fing an, sich mit Yadabharat zu streiten. Der Grund war einfach, es ging um seine Bequemlichkeit. Er saß auf der Sänfte und Yadabharat sprang immer, um die Ameisen zu vermeiden, nicht auf sie zu treten und so. Ging die Sänfte, die von vier Leuten getragen wurde, ins Wackeln und es wurde sehr ungemütlich. Rahugana, wenn du nicht da gleich aufhörst und normal bist, dann komme ich runter und werde dir eine Lektion erteilen. So, er tat das dann und er sprang runter und hat mit unglaublich aggressiven Worten Yada Bharat beschimpft. Yada Bharat aber kam nicht aus der Fassung und antwortete mit Sätzen der spirituellen Unterweisung. Rahugana merkte, dass er einen schweren Fehler gemacht hatte und warf sich vor den Lotusfüßen Yada Bharats zu nieder und er sagte dann, O Bester der Brahmanas, mein Körper ist voll von schmutzigen Dingen und meine Sicht ist von der Schlange des Stolzes gebissen worden. Aufgrund meiner materiellen Auffassung bin ich erkrankt, aber deine nektarnen Unterweisungen sind die richtige Medizin für jemanden, der an einem solchen Fieber leidet. Und für jemanden, der von der Sonne verbrannt wurde, sind sie wie ein kühlendes Wasser. Er sagte also, vielen herzlichen Dank, dass du überhaupt dich mit einem wie mir abgibst. Aber ich habe beim ersten Mal noch nicht verstanden, was du meintest. Du hast gesagt, keiner hier ist König in dieser Welt und keiner ist Diener in dieser Welt. Du hast gesagt, dass wir von dem Körperlichen nichts mit dem Körper zu tun haben, aber ich kann das nicht so richtig verstehen. Er sagt, wenn ich leide im Körper, dann bin ich doch von diesem Leid betroffen. Wer von euch leidet im Augenblick im Körper? Ich auch. Also, wir haben so 5, 6 Leidende im Körper. Nicht? Yada Bharat würde sagen, das bildest du dir nur ein, das Leid. Das war seine Philosophie gewesen. Nur aufgrund einer Vorstellung leiden wir. Aber Leid und Glück gibt es so nicht. So Rahugana, wenn ich dir jetzt sagen würde, Ram Gopal, du bildest dir das Leid nur ein, dann würdest du wahrscheinlich auch Schwierigkeiten damit haben. Wieso? Also ich... Es ist sehr real. Es zwackt wirklich. Und so sagt Maharaj Rahugana ganz selbstverständlich, sagt er zu Yada Bharat, bitte erklär mir deine Philosophie nochmal. Die Philosophie von der Unberührtheit der ewigen Seele, was materielles Glück und Leid betrifft. Ich kann es nicht verstehen. Der selbstverwirklichte Brahmana Yada Bharat sagte darauf, unter den verschiedenen materiellen Verbindungen und Kombinationen gibt es eine Vielfalt von Formen und Umwandlung der Erde. Aus irgendeinem Grund ziehen diese hier auf der Erde umher und werden als Sänftenträger bezeichnet. Man muss sich hier ein bisschen konzentrieren, weil es sehr, ein bisschen subtil ist, die Philosophie. Er spricht also von materiellen Elementen, die in den Körper eines Sänftenträgers hinein. Gehen, der hat also gegessen und aus diesen Elementen seinen Körper aufgebaut, der aus Knochen und Organen besteht und einer atmungsaktiven Haut und so, nicht? Da ist also aus irgendeinem Grund ziehen diese Elemente jetzt auf der Erde umher und werden als Sänftenträger bezeichnet. Die materiellen Umformungen, die sich nicht bewegen, stellen grob schroffliche materielle Gegenstände da, wie Steine. Auf jeden Fall wird der materielle Körper aus Erde und Stein in der Form von Füßen, Knöcheln, Waden, Knien, Schienbein, Schenkeln, Rumpf, Hals und Kopf zusammengesetzt. Auf meinen Schultern nun befindet sich die hölzerne Sänfte und in dieser Sänfte sitzt der sogenannte König von Suvira. Der Körper des Königs ist bloß eine weitere Umformung der Erde, aber in diesem Körper befindet sich eure Exzellenz und denkt irrtümlicherweise, sie sei der König des Staates Suvira. Ich glaube, der Punkt ist klar, er ist nicht besonders schwierig, wir haben ihn bestimmt schon gehört, wenn Shishtikata in sein silbernes Auto einsteigt und fährt, so tritt er als der Fahrer auf und das Auto ist nun mal das Geviert. Beide, sowohl das Auto, was aus Gummi und Metall besteht, ist eine Umwandlung von Erde, Und auch der Körper des Wagenlenkers, des Autolenkers ist eine Umwandlung. Und jetzt greift er den König an. Er sagt, du in deinem Eigentümer denkst, du kannst dir eine Umwandlung von Materie, nämlich den Sänftenträger, Fehler erteilen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass diese unschuldigen Menschen hier, die deine Sänfte ohne Lohn tragen, aufgrund dieser Ungerechtigkeit bestimmt leiden. Ihre Lage ist sehr beklagenswert, denn du hast sie gezwungen, deine Sänfte zu tragen. Das ist der Beweis, dass du grausam und rücksichtslos bist. Doch wegen deines falschen Geltungsbewusstseins hast du gedacht, du würdest die Bürger beschützen. Das ist lächerlich. Du warst ein solcher Narr, dass du im Kreis von Personen, die im Wissen fortgeschritten sind, nicht als großer Mann bewundert worden wärest. Sehr, sehr schön spricht er eine sehr deutliche Sprache zu uns. Wenn wir Position einnehmen, wo wir Position über andere haben, wir sind vielleicht ein Leader als Sannyasi oder Guru, wir sind vielleicht Bhakta-Leader oder wir sind vielleicht Ehemann und sorgen für unsere Familie, müssen wir unglaublich vorsichtig sein und verstehen, dass diese Rollen, die hoch und tief angeben oder Leader und Geführter angeben, nur, sagen wir mal, Rollen sind, die mit der jeweiligen körperlichen Erscheinung zu tun hat. Wir mögen ein bisschen älter sein, wir mögen ein bisschen mehr wissen, wir mögen eine Position einnehmen, aber als ein Transzendentalist müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein, das nicht auszunutzen. Es gibt eine unglaubliche Gefahr für Menschen, die Position einnehmen, dass sie nämlich anfangen, im Sinne dieser Position zu denken und anderen Leid zu fügen, aus dieser Position heraus. Das passiert ganz schnell. Das passiert ganz, ganz schnell. Also ich habe gerade vor einigen Wochen wieder etwas erlebt, dass ich aufgrund meiner Position, ein älterer Devotee zu sein, dass mein Wort manchmal sehr schwer wiegt, wenn es zur Entscheidung kommt und ich ohne es zu wissen mit meiner Meinung andere, weil die dann so ernst genommen wird, anderen Leid zufüge. Das ist fürchterlich. Da muss man sich unglaublich vor hüten, wenn man das sieht. Das kann ganz schnell passieren. Und wie gesagt, Maharaj Bharata, also du, das ist jetzt eine gesteigerte Form davon, du denkst, du bist König, aber das ist doch die gleiche Umwandlung von Erde und Wasser und Feuer und Luft, die deinen Körper ausmacht, wie die Umwandlung, die eben den Körper der Sänftenträger ausmacht. Versteht ihr seine Logik? Er spricht hier wirklich von der Gleichheit. Er ist ein egalitärer Denker, wenn man das mal so sagen will mit einem Fremdwort. Danach unterweist Maharaj Bharata den Kaiser in der absoluten Wahrheit, die als Brahman, Paramatma und dann schließlich auch, wie soll ich mich ausdrücken, als Bhagavan erkannt werden kann. Nun, nachdem Yadabharat den König in gewisser Weise getadelt hat, ja man könnte sagen, zusammengestaucht hat, was bildest du dir eigentlich ein, hier diese Position als König anzunehmen und andere als deine Diener einzusetzen, erklärt er ihm das Geheimnis, wie man erfolgreich werden kann, darin das spirituelle Verständnis zu erlangen. Und er fängt an und sagt, verehrter König Rahugana, man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, wenn man nicht die Möglichkeit bekommt, sich den ganzen Körper mit dem Staub der Lotusfüße eines großen Gottgeweihten einzureiben. Ein Staubbad sozusagen zu nehmen. Und dann sagt er, wie man die absolute Wahrheit nicht erkennen kann. Er spricht von den herkömmlichen Mitteln. Man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, indem man einfach das Zölibat befolgt, Brahmacharya, oder die Regeln und Vorschriften des Haushälterlebens strikt einhält, oder das Heim verlässt als Vanaprastha. oder Sannyas annimmt, oder indem man sich strenge Bußen auferlegt, wie sich im Winter unter Wasser aufzuhalten, oder sich im Sommer unter der sengenden Hitze der Sonne mit Feuer zu umgeben. Nützt nicht. Es gibt zwar viele Vorgänge, um die absolute Wahrheit zu verstehen, aber sie wird nur demjenigen offenbart, der die Barmherzigkeit eines großen Gottgeweihten erlangt hat. Das liegt daran, diese Gemeinschaft von Devotees, im Herzen der Devotees ist Bhakti, ist der Aufenthaltsort von Bhakti. Vielleicht habt ihr es mal gemerkt, wenn wir mit nice Devotees in Kontakt kommen, die das Schmuckstück der Bhakti haben in ihrem Herzen, dann werden wir auch von dieser Bhakti berührt im Herzen und angesprochen. Hier in diesem Projekt ist eine große Umwandlung geschehen. Es gab eine Zeit, wo die Devotees nicht so, wo sie ein bisschen verzweifelt waren oder verzagt, will ich besser sagen. Und man sehr viel über verschiedene Themen sprach, die nicht so sehr mit Inspiration im Krishna-Bewusstsein direkt verbunden waren, sondern und man merkte, dass da eine bestimmte Atmosphäre kam. Jetzt, durch Radha Madan Mohans Barmherzigkeit, ist der Geist der Devotees immer mehr fixiert auf den Dienst zu Radha und Krishna. Ich meine jetzt ganz praktisch, wie können wir dieses Projekt schöner gestalten für die Verherrlichung von Radha Madan Mohan, dass viele Leute kommen und sie besuchen werden. Nicht? Dadurch ist etwas in uns entstanden. Bhakti, wenn man mit Devotees über hingebungsvollen Dienst spricht und über die Möglichkeit, Krishna zu dienen, kommt sofort Bhakti im eigenen Herzen auf. Hat sie das schon mal gemerkt? Ich denke jetzt ein bisschen noch nach. Wenn man ein nices Gespräch mit Devotees hat, plötzlich öffnet sich das Herz. Man braucht nicht mehr sich so abzusichern und abzuschotten und entwickelt richtig den Wunsch, sich Krishna mehr hinzugeben und auch etwas für Krishna zu tun. Ihr müsst wissen, dass Maharaj Bharatat die Gelegenheit nicht hatte dazu. Nicht? Hier heißt es, wenn der Schüler den spirituellen Meister trotz eines strengen Lebens im hingebungsvollen Dienst, zog Maharaj Bharata keinen spirituellen Meister zu Rat, als er zu große Anhaftung an ein Reh entwickelte. Er war ja alleine. Folglich wurde seine Anhaftung an das Reh sehr stark und da er seine spirituelle Pflicht vergaß, kam er zu Fall. Das kann passieren. Wir brauchen ja nicht immer gleich mit unserem spirituellen Meister Kontakt aufzunehmen. Wenn wir mit fortgeschrittenen Devotees Kontakt aufnehmen und mit ihnen sprechen, können wir uns einen Rat einholen. Und dieser Rat kann uns möglicherweise beschützen, starke materielle Anhaftung zu entwickeln und uns im materiellen Leben wieder, also mit so einem C oder mit einem halben, also so ein, dass wir dem materiellen Leben wieder näher kommen, wollte ich sagen. Nicht? Das kann uns helfen in dieser Zeit. Sonst sind wir dem an und für sich schutzlos ausgeliefert. Prabhupada macht diesen Punkt. Um von Maya gerettet zu werden, muss man sich an heilige Personen wenden. Sonst geht es nicht. So, dann kommt jetzt natürlich die Frage auf, wer sind diese Devotees, an die man sich wenden soll? Wir haben ja schon selber gemerkt, dass manchmal die Gemeinschaft von Devotees sehr inspirierend ist, von bestimmten Devotees, aber von anderen Devotees diese Gemeinschaft eher nicht inspiriert für spirituelle Dinge, vielleicht für andere Dinge, aber nicht unbedingt für spirituelle Dinge. Und wer sind diese reinen Gottgeweihten, die hier erwähnt werden? So, wenn ein normaler Devotee in der ISKCON hört, reine Gottgeweihte, dann hat er meistens zwei Reaktionen, habe ich festgestellt. Die eine Reaktion ist, das bin ich nicht. Also vielleicht im nächsten, also wenn überhaupt im nächsten Leben, vielleicht am Ende. Und die zweite Reaktion ist, die ich habe, reine Gottgeweihte zu finden in der heutigen Zeit, nachdem wie wir gestern gelernt haben, jeder zweite Sannyasi fast aufgegeben hat, die Bemühung. Also vielleicht gibt es einen in unserer Bewegung, vielleicht Bhakti Charu Maharaj, aber das können wir auch so schlecht beurteilen. Oder vielleicht gibt es ja vielleicht noch ein anderer oder noch ein anderer. Oder hoffentlich ist mein spiritueller Meister ein reiner Gottgeweihter. Nicht? Also so denken wir. Aber ich möchte euch sagen, das ist im Bhakti Rasamrita Sindhu werden drei Erklärungen für reine Gottgeweihte gegeben. Und ihr werdet sehen, dass eine von diesen drei Erklärungen auf euch, sagen wir mal, auf viele von euch in diesem Raum zutrifft. Und hier müsst ihr gespannt zuhören. Es gibt den Premi Bhakti. Das ist jemand, der reine Liebe zu Krishna entwickelt hat und Krishna bereits von Angesicht zu Angesicht sieht. Dann gibt es den Bhava Bhakta. Also Premi Bhakta und dann den Bhava Bhakta. Bhava Bhakta ist jemand, der ekstatische Liebe zu Krishna verspürt, wie Maharaj Bharata das erfahren hatte. Es kann jedoch vorkommen, dass solch ein Devotee nochmals in die materielle Welt hineingeht, weil er noch nicht ganz frei ist von Anathas. Und die Reaktion auf diese Anathas ihn einholen, wie Maharaj Bharata, der entwickelte diese übergroße Anhaftung. Es ist ja schön, ein Tierfreund zu sein, aber nicht jetzt, also dass man nur noch von morgens bis abends Tier, Tier, Tier denkt. Nicht? Das ist dann unnatürlich. Man sollte da, diese Ausschließlichkeit sollte Gott reserviert sein. Und das sind die Bhava Bhakti. Und dann gibt es die Sadhana Bhaktas. Was das sind, werden auch als reine Gottgeweihte bezeichnet. Und zwar nicht rein, was ihre Errungenschaft betrifft. Ein Sadhana Bhakta mag noch angehaftet sein an schöne Torten. Oder wenn ein besonders anziehendes Mitglied des anderen Geschlechtes vor seinen Augen auftaucht. Mache so etwas wie eine Anziehung verspüren. Oder wenn er am Kino vorbeigeht und noch den Film sieht, schöne Landschaften in der Apokalypse. Also ich habe jetzt irgendeinen so einen Filmtitel mal ersonnen. Ja, nicht? Und er mach ins Kino gehen. Nicht? Und so weiter. Er mag noch Anhaftungen haben. Aber wenn sein Motiv ist, ich möchte nur Krishna dienen, wird er als reiner Devotee bezeichnet. Nicht von der Errungenschaft her, wie der Premi Bhakta, aber von der Motivation, die ja so wichtig ist. Es gibt natürlich auch Sadhan Bhaktis, die andere Motivationen haben, wenn sie zum spirituellen Leben kommen. Zum Beispiel spricht Krishna davon, die materiellen Reichtum erlangen wollen oder mit dem sie sich Sinnbefriedigung machen, leisten wollen oder das wie eine Made im Idli-Leben, im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Deren Motivation ist nicht rein und die sind noch auf dem Wege zu reinen Sadhan-Bhaktas. Das wird kommen nachher, wenn sie den Vorgang trotzdem ernsthaft ausführen. So, ein reiner Gottgeweihter, lasst uns nochmal zusammenfassen und ich glaube, da können wir aufatmen und Trost finden. Kann schon jemand sein, der einfach das ernsthafte Motiv hat, ich will Krishna bewusst werden. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich sehe meine Schwächen. Ich arbeite an denen. Es ist nicht so, dass ich an denen, die einfach den nachhängen will und die vertuschen will und sage, das ist okay, das ist spirituell jetzt plötzlich. Nicht, nein, er arbeitet dran und gibt sein Bestes. Und Krishna ist durch so einen Devotee unglaublich zufrieden. Er hilft solch einen Devotee. Aus Mitleid zu ihm, sagt er, zerstöre ich, der ich im Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel der Erkenntnis, die Dunkelheit die aus Unwissenheit geboren ist. Krishna kümmert sich persönlich um solche Devotees, die in dem Sinne reine Devotees sind. Wie findest du das, Bhaktapriya? Dann hat man doch, dann gewinnt das, kriegt man da Perspektive. So, jetzt wird hier gesprochen, über was reine Devotees tun, mit denen wir Gemeinschaft haben sollen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir hier nochmal besonders aufhorchen. Wer sind diese reinen Gottgeweihten, die hier erwähnt werden? Jetzt wird die Antwort gegeben. Im Kreis von reinen Gottgeweihten ist es unmöglich, über materielle Themen wie Politik und Soziologie, dass da gesprochen wird. Die sind einfach nicht daran interessiert. Hier können wir daraus sehen, wenn ein Devotee viel über Politik spricht, also ein politischer Devotee ist, der ist besser als der, den müsste man ausstechen, den müsste man ins Hintertreffen bringen und so weiter, dann ist er noch kein reiner Devotee, dessen Gemeinschaft wir suchen sollten. Wir sollten eher diese Gemeinschaft meiden, oder wenn wir können, sollten wir diesen Devotee erheben zum spirituellen Thema. Das ist noch schöner. Im Kreis reiner Geweihter bezieht sich das Gespräch nur auf die Eigenschaften, die Form und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wird mit voller Aufmerksamkeit gepriesen und verehrt. Sogar ein Mensch und so weiter und so fort. Das heißt, ich will es trotzdem zu Ende lesen, dass sogar ein Mensch, der mit der Existenz der absoluten Wahrheit verschmelzen will, also ein Unpersönlichkeitsanhänger, wenn er Gemeinschaft hat mit solchen Devotees, die nicht über Politik und weltliche Themen sprechen, allmählich Anhaftung zum Dienst für Krishna entwickelt. Ja. Toll. Und dann kommen wir zum Ende dieses Kapitels, das so eine wichtige Unterweisung für uns hat. Zwei Unterweisungen kommen aus diesem Kapitel sehr deutlich hervor. Es ist wichtig im spirituellen Leben zu verstehen, dass die materielle Welt und die Position, die sie uns anbieten kann, lediglich aus Erde besteht und aus Wasser und aus Feuer. Es sind da nur verschiedene Unterscheidungen. Ein Devotee, der das einmal verstanden hat, versucht einfach in dieser Welt zu leben. Er versucht nur das anzunehmen, was er für seinen hingebungsvollen Dienst braucht, und im Geiste von Yukta Vairagya zu leben. Yukta Vairagya ist die Haltung, dass man nur das annimmt, was man im Dienst für Krishna anwenden kann. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich persönlich denke, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist für uns als Devotees, uns auf dieses Thema zu verwenden. Wir haben hier durch Krishnas Gnade ein Projekt und einen Aufenthaltsort, wo es sich lohnt, unsere Energie reinzustecken. Und wir können hier mal das üben, dass wir wirklich das bewusst einsetzen, was förderlich ist für unseren Dienst und für unseren Aufenthalt in diesem Projekt und uns von übermäßigen Ballast frei machen, um nicht verstrickt zu werden und so weiter. Gut, das ist, was ich, der zweite Punkt ist, dass wir die Gemeinschaft von Devotees aufgreifen sollten, in denen wir mehr über Krishna erfahren können, die selber auf Krishna mehr fixiert sind, und dass wir selber mithelfen, die Gemeinschaft von Devotees sehr nice zu gestalten, indem wir weltliche Themen vermeiden und einfach einen Krishna-bewussten Input zu geben. Devotees sind so dankbar, ich kann euch das sagen, aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn man mit den Devotees kurz sich unterhält und ihnen einen spirituellen Punkt, den man vielleicht gerade in den Büchern gelesen hat, sagt, sind sie so dankbar. Sie sind so froh. Ihr Herz ist sofort so glücklich. Sie wollen das. Das ist die Nahrung, die sie sich wünschen, im Grunde genommen. Auch über die Zeit einer Vorlesung heraus. Es ist gut, wenn wir uns spirituell inspirieren. Wenn die Devotees einfach mal diesen Entschluss fassen, kann es so leicht eine spirituelle Atmosphäre geben, die Prabhupada sich so in seinen Tempeln herbeigewünscht hat. Prabhupada hat gesagt, unsere Tempel leben nicht, sind nicht in Hamburg oder New York oder Paris, sondern in Vaikuntha, wo keine Angst besteht. Warum? Weil dort der Herr gepriesen wird, Lob gepriesen wird. Alles für Krishna. Ich möchte die Devotees bitten, mich als einen, auch um auf einen Pilger zu betrachten. Ich werde morgen unser Projekt verlassen und geradewegs nach Vrindavan hereinfahren, wenn mir das erlaubt ist. Also danach dann Sridhar Mayapu besuchen, den Ort von Chaitanya Mahaprabhu, und da die Mercy erbitten. Denn ich glaube, dieses Jahr kann ein sehr wichtiges und schönes Jahr werden. Und es braucht sehr viel Kraft oder spirituellen Einsatz bei jedem von uns, um ein Instrument zu werden, weil Krishna uns irgendwie ja in eine Pioniersphase wieder hineingegeben hat. Es gibt wieder neue Herausforderungen, neue Möglichkeiten, sind ein bisschen aus unserer alten Routine geweckt worden. Nicht? Und jetzt kommt es wirklich darauf an, das Beste draus zu machen. Und als Prediger werde ich mich bemühen, viele Leute zu verbinden mit dem Krishna-Bewusstsein, wie eigentlich immer, und sie zu inspirieren. Da bete ich drum. Aber der eigentliche Grund ist, ich möchte es auch predigen. Wir haben da 25 Leute, die, wo ich regelmäßig Vorlesungen gebe und ein Walking-Seminar mache. Also während der Wanderung in den Himalayas werden Denkaufgaben zu lösen sein. Es ist nicht sowas wie Papierschnitzel nachzujagen oder so. Das macht man nicht an einem heiligen Ort, aber es gibt Denkaufgaben zu lösen. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen? Also seid mir gewogen, betet darum, dass ich nicht abstürze oder irgendwelche komischen Sachen mache. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen, Master Priya? Ich glaube, du hast. Nee, sorry, ich hätte es falsch gesehen. Ram Gopal?
Sehr wichtig, ja.
Ja, ich würde einfach mal von Anfang mit uns hier aufgrund der Veränderungen in unserem Yatra ist auch unser, sagen wir mal, ist unser Projekt ein bisschen schmaler geworden und die Hilfen, die wir bisher gehabt haben, sind müssen aus anderen Quellen bezogen werden. Wir haben hier sozusagen eine andere Situation, eine veränderte Situation und können jetzt finden uns wieder auf einem wunderschönen Projekt mit wunderbaren Deities und mit sehr nicen Devotees. Also Devotees, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen, die auch schon älter sind und erfahren sind im Bhakti-Yoga. Wir haben also gute Voraussetzungen. Wir haben die Barmherzigkeit der Deities und eben ältere Devotees, die sich einsetzen möchten, also die wirklich diesen Wunsch haben und nicht einfach so am Rande sich einfach zurückziehen in die Privatisierung ihres Lebens hinein. Also alle, auch unser Haushälter, wenn man mit denen spricht, und ich sage auch, wir sind ja fast nur Haushälter hier, ich meine jetzt die Haushälter, die man nicht so oft hier sieht, sind letztendlich unglaublich fixiert auf das Projekt. Die machen Service außerhalb und machen Sankirtan und so weiter und so fort, um sich abzusetzen, damit sie eine gute Situation finden können, aus der sie hingebungsvolles Dienen ausführen. Also Ich meine, auch die, die nicht so oft erscheinen, sind da sehr identifiziert. Und das ist ganz rar in unserer Bewegung. Das ist ganz rar. Das ist der größte Schatz ist das. Wenn die Vodis gemeinsam ein Projekt für Krishna machen wollen, ist das ein unbezahlbarer Schatz. Das ist viel wichtiger als alles Geld dieser Welt. Weil Krishna mit diesen Devotees etwas macht. Das ist, wir sind aber, unser Projekt ist so, dass wir noch ein bisschen wenig sind für das. Wir haben noch ein paar Funktionen, zum Beispiel im Puja Department, und du merkst, weißt das als Tempel Commander besser, wo man noch ein paar Devotees brauchen könnte, auf die zu bauen ist, nicht? Und wir sind jetzt gefordert, uns richtig zu, jeder muss Verpflichtungen aufnehmen, sich einsetzen, mithelfen, und dann wird Krishna schon irgendwie unsere Bemühung sehen und etwas machen, hat er bisher immer gemacht. Ich möchte euch empfehlen, als Devotees sollten wir nicht zu sehr denken in Sachen Jahrtausendwende und so. Die Welt spricht jetzt davon, 99 soll die Welt untergehen, sagt die Bild-Zeitung. Dazu sind einige Beobachtungen zu sagen. Erstmal machen die das wegen Schlachtseilen, nicht? Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, nur die große Überschrift, weil ich nicht so interessiert bin an diesen der Zeitung, was die sagt. Eigentlich dieses Jahr, es ist historisch so, dass psychologisch ist so, nach bei der Jahrtausendwende immer die Menschen Weltuntergangsgedanken haben. Das ist, hängt mit dem Datum zusammen. Aber hört euch das mal zu. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Jahr Christi nicht richtig ausgerechnet ist, das Jahr von Christi Geburt. Der ist viel früher erschienen. Also 4-5 Jahre vorher haben Wissenschaftler ausgerechnet. Wir sind also schon lange durch die Jahrtausendwende hindurch. Da habe ich einen Artikel gelesen, den man bei Gaurabhavani einsehen kann, von einem Pfarrer Horst Hüttler, ein Akademiker, der das ausgerechnet hat. Außerdem ist es so, dass dass das Bewusstsein von Menschen eigentlich immer das entscheidet, was wird. Zum Beispiel in einem Fußballstadion. Es ist ein Mini-Universum, könnte man sich das nennen. Die Art des Bewusstseins, die da generiert wird, wird den Ausgang über dieses Ereignis klassifizieren. Ich möchte mal ein etwas überzogenes Beispiel geben, wie es in Deutschland doch jetzt in der Vergangenheit leider öfters vorgekommen ist, dass also da eine unglaubliche Gewaltbereitschaft gezeigt wurde bei diesen sportlichen Veranstaltungen und manchmal Stadien, die Architektur also richtig Schaden genommen hat. Sie haben die vernichtet. Also vielleicht nicht vernichtet, aber Tribünen sind runtergekracht und so weiter und so weiter. Das Bewusstsein von Menschen tut ausschlaggebend bestimmen, was mit der Welt passiert. Das ist, was ich sagen möchte. Und durch diese ganze dramatische Hetze, die jetzt im Augenblick gemacht wird, es ist möglich, dass die Menschen ein bisschen einfach gewaltbereiter werden, mehr egoistisch werden in ihrem Leben und so weiter. Dass diese ganze Hetze ist nicht im Sinne der Menschheit, denn erst das Bewusstsein der Menschen beeinflusst, was um sie herum geschieht. Nur ist es so, dass wenn Individuen stark ein konträres Bewusstsein entwickeln, dann haben sie die Möglichkeit, dass ihre Zukunft oder ihr Leben völlig anders aussieht als das Leben der Leute, die ein anderes Bewusstsein haben. Mir ist das sehr, sehr klar geworden, als ich einmal einen philosophischen Vortrag halten durfte im Krieg. Staatsministerium, nicht? Und wir waren da und ich habe mich einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern einfach meinen Vortrag weitergegeben. Ich habe einen anderen Vortrag gegeben, als ich geplant hatte. Ich weiß noch genau, ich hatte so einen seichten Vortrag, so einen informativen geplant, dann habe ich aber umgeschaltet und den Vortrag am See des Todes gegeben, dass der so ein bisschen bombig ist, nicht? Und ein bisschen also von stark motivierender Natur, so ist er jedenfalls entwickelt, ist. Und sah, dass wir in der Umgebung, die Leute haben sehr interessiert zugehört, die haben fast jedes Wort aus den Lippen geholt, weil sie dachten, dass wir vielleicht, also man weiß ja nie, was passiert bei so einer Bombardierung, nicht? Die sahen da wirklich, hier ist eine andere Atmosphäre, die geschaffen wird. Und uns passierte auch nichts. Nicht einem passierte was. Nicht? Das ist eine unglaubliche Gesetzmäßigkeit, die wirklich eintrifft, wenn ein Mensch sich einfach entscheidet, ich will ein anderes Bewusstsein haben, als ein ängstliches, gewalttätiges Bewusstsein. Dann wird er seine ganze Umgebung einfärben und verändern können. Es hängt natürlich daran. Seht euch Srila Prabhupada an. Der kam mitten in eine Bewusstseinsgegend, wo also jeder, der da hinkam, nach kurzer Zeit ein Haschischraucher wurde. Diese bohemische Ecke von New York. Du weißt, was ich meine? Wie hieß es da? Lower East Side. Ja, nicht Higher, sondern Lower East Side. Und das war wirklich Lower East Side. Also es war unter der Kanone, unter aller Kanone. Und Prabhupada kam dorthin und hat einen großen Einfluss gehabt, einen großen Einfluss. Ich meine damit nicht nur die paar Devotees, die gejoint sind, sondern auch einfach viele Leute sind ja durch seine Second Avenue Street gegangen und haben von da Impulse mitgenommen, die sie weiterverfolgt haben in ihrem Leben, spirituelle Impulse. Ich halte es für nicht gut für die Devotees, wenn die so wahnsinnig in diese Untergangsgedanken reinkommen. Dann wird der Untergang kommen. Wir als Devotees müssen uns auf Krishna mit Krishna im Gedanken beschäftigen. Das heißt nun nicht wieder ein Entweder-Oder. Ich habe mal mit einem Devotee gehört, auf einer unserer Farmen sind die Devotees unglaublich in Weltuntergangsstimmung und rüsten sich aus mit Gasmasken und Getreidevorräten und so weiter und so fort. Und dieser Mann sprach mich darauf an und sagte, aber das ist doch ein bekanntes Gesetz, dass womit man sich beschäftigt, das wird eintreten im Leben. Warum tun die Devotees nur noch über das sprechen? Welchen Nutzen haben diese Bücher, die nur über das sprechen? Die machen eine Angstmacherei, sodass die Devotees dann in diese Gedankenwelt drin sind und so. Ich würde also nicht sagen, wir sollten hier jetzt ein tolles Projekt sein, weil die Welt so mies ist. Das haben wir sehr oft gepredigt im Krishna-Bewusstsein. Wir haben sehr oft gesagt, wir werden Krishna-bewusst, weil die Kami so blöd sind. Wir werden anders. Und wir sind selber blöd geblieben. Weil wir uns beschäftigt haben zu sehr mit diesen Dingen und nicht mit positiven spirituellen Dingen. Hare Krishna. Das ist jetzt aber ein bisschen, ich habe hier ein bisschen von meiner Meinung preisgegeben, nicht so viel Philosophie. Noch ein anderer? Bei Jinder hatte ich da dich. Dass die so negativ denken, ja. Ja. Es ist so, das stimmt. Es ist so, dass zu solchen spirituellen Bewegungen, wie wir es sind, kommen Menschen meistens, die ein Problem haben. Die haben ein gewisses Problem. Und die müssen sehr darauf bedacht sein, dass sie versuchen, dieses Problem zu lösen und nicht an diesem Problem festzuhalten. Nicht? Wir sind, Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, das sind Notleidende, die kommen, besonders in diesem Zeitalter, Notleidende und so weiter. Und es liegt an uns, das zu lösen, dann nicht diese Probleme, unsere Not noch weiter mitzuschleppen. Ja. Es ist jedoch auch so, das muss man auch sagen, die Vodis sind sensibler als normale Menschen. Also ich möchte nicht nur, du hast recht in deiner Beobachtung, zu einem gewissen Maß, finde ich, aber es ist auch so, wir sind unglaublich sensibel. Also von der, und da reagieren wir, fangen wir sehr oft Sachen auf und müssen dann, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr reflektieren und sehen, wie wir mit diesen Sachen umgehen und einfach dann Zuflucht suchen bei Krishna und ein gesundes Krishna-Vertrauen haben. Das stimmt. Ja, du hast völlig recht. Also wir haben diese Möglichkeit. Weil wir haben nur noch den Schutz Krishnas. Wir haben allen anderen Schutz aufgegeben. Wir haben ein bisschen von unserer Intelligenz da. Ja, aber der eigentliche Wert, den wir haben, ist der Schutz Krishna. Wenn wir ihn dann nehmen. Schön. Ja. Also es besteht jeder Grund, sehr, sehr positiv in die Zeit hineinzugehen. Aber es ist auch ein Start nach vorne erforderlich, denn wir haben diese Möglichkeit noch nicht richtig genutzt. Wir sind in der Pionierphase. Nicht? Also man merkt es sehr oft, dieser Temporaum, wir haben noch viel Platz in diesem Temporaum. Natürlich ist es auch ein Temporaum, der als nationaler Projekt gedacht ist, wo also die Votis von allen Zentren reinpassen bei Festivals der Jamashtami. Also ich glaube, wenn wir jeden Tag so voll sind wie bei der Jamashtami, das wäre, dann müssten noch einige andere bauliche Maßnahmen. Und wir haben ja noch den Gasthof. Anyways, wir wollen jetzt noch nicht in die Ferne schweifen, sondern lassen wir erstmal das, was wir haben, richtig einsetzen. Gut. Dann alles Gute für euer spirituelles Leben. Und wir sehen uns wieder. Ich werde morgen keine Vorlesung geben, weil dann noch Vorbereitungen zu machen sind. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi.